16 Bars TV heute mit
Maxi hat sich mit dem japanischen Bankdrücken auseinandergesetzt. Von Sync vs. Soft Touch bis Atmung und Setup. Wir diskutieren die wichtigsten Aspekte.
Der Sommer kommt. Unsere Tipps für Training in der Hitze.
Das ist schon geil.
Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Maxi, ey. Einfach erzählen. Ach, jetzt macht es doch nicht. Naja, okay.
Dann ich dachte auch, jetzt kommt die 16 Bars an, Mann.
Achso, sorry.
Okay, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in einer neuen Folge des Birdgame Paulich, dem Podcast. Mein Name ist Falk. Mir gegenüber sitzt wie immer der hervorragende Maximilian Rabe und diese Woche von den Toten auferstanden. Wie Jesus motherfucking Christ allegedly an Ostern der gute Krieger Kona Maus.
Ich war wirklich ein Krieger. Ja, ich war wirklich, ja. Ehrlich, also auch ein Krieger hat manchmal Bauchschmerzen. Ich war wirklich ein Krieger. Hallo, ja. Meine Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung.
Ja, wir sind back wie Rücken und unterhalten uns heute wieder über Powerlifting. Und zwar in Originalbesetzung. Naja, also fast Originalbesetzung. Also in der Standardbesetzung. Ist es richtig?
That's right. Und komm, wir reden immer über mich und Kona, Falk. Wie geht's denn bei dir im Training voran? Ich sehe, du squattest wieder wie ein Großer.
Ja, es geht. Ich hatte letzte Woche wieder ein bisschen Knieschmerzilein. Das war ein bisschen Abfuck. Und wenn ich nicht schon wieder 1.000 Euro in meine Karre reinbuttern müsste, würde ich mir wahrscheinlich auch schon direkt wieder 20 Termine bei Emily machen. Aber es ist, wie es ist. Diese Woche war es schon wieder deutlich besser. Ich habe heute gebeugt. Es war auch ziemlich gut. Es war eine Comp-Tempo-Beuge. Und wir haben ein bisschen mehr den Fokus darauf gelegt, dass ich meinen Brustkorb im Setup beziehungsweise im Bracing nicht so sehr absenke. Und das hat sich tatsächlich deutlich besser angefühlt. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, okay, ich muss mich hier noch ein bisschen mehr stacken. Turns out, ich kann die Position auf jeden Fall nicht halten, wenn ich zu overstacked bin, beziehungsweise zu sehr eingecrunched. Und ja, das haben wir ein bisschen aufgelöst heute und es war sehr angenehm, würde ich sagen. Also Schmerz war aushaltbar. Das war jetzt letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr wann, irgendwann am Freitag, glaube ich, hatte ich Comp Squats, da hatte ich das Gefühl, mir reißt die Patella einfach durch. Das war aber nicht der Fall. Also ich habe dann abgebrochen und heute nochmal einen neuen Anlauf genommen. Und das hat besser funktioniert. Aber ja, Maxi, wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen mit diesem, okay, seit man selbst coacht oder auch intensiver coacht, kann man mit solchen Rückschlägen irgendwie ein bisschen besser umgehen und sagen, okay, heute ist es einfach nicht da, ich breche das jetzt ab. Es wäre schlimmer, da jetzt einfach sinnlos drauf zu trainieren. Und die schlauere Entscheidung, das jetzt einfach erstmal sein zu lassen und dann beim nächsten Mal ein bisschen mehr Fokus auf Problembewältigung zu legen. Und das war letzte Woche dann bei mir auch der Fall. Und da war ich eigentlich relativ nüchtern, was meine Emotionalität anging. Dachte mir so, ja, geht jetzt halt nicht. Ist auch okay.
Ich glaube, es ist immer gut, dass man so, wenn man pushen will, gegen seine Faulheit pusht, wenn man keinen Bock hat. Oder sagt, oh, ich will aber nicht, ich bin so müde, ermüdet oder wie auch immer. Da lohnt es sich wirklich zu pushen, wenn man pushen will. Aber gegen den Körper zu pushen, wenn da irgendwo Schmerzen sind, das lohnt sich halt wirklich nicht. Ja. Du hast doch gerade was erwähnt, dass du immer einen guten Stack halten würdest, dann warst du vielleicht jetzt sehr gecrunched. Jetzt hast du das wieder ein bisschen, vielleicht ein bisschen weniger wieder gemacht. Mhm. Das erinnert mich an ein Gespräch jetzt mit meinem Athleten, der auch sehr getakt gebencht hat. Dann habe ich ihm gesagt, wir probieren mal die Ellbogen weiter außen zu lassen. Haben das gemacht, das hat sich auch erstmal besser angefühlt. Dann hat es aber ein bisschen Schmerz gemacht und ich habe dann gesagt, ja, versuch mal nicht das zu übertreiben. Und jetzt ist er wieder ein Tick getakter. Und er hat zu mir auch bei einer anderen Übung, ich weiß gar nicht mehr, wo ging es da, ums Tempo ins Loch. Da ist er auch erst beim Squatten, ist er sehr schnell, erstmal sehr langsam runter abgebremst. Dann habe ich gesagt, versuch mal ein bisschen, nicht Form quasi Loch abzubremsen. Da hat er sich dann erstmal sehr reingedampft. Dann habe ich gesagt, okay, probier es ein bisschen kontrollierter zu machen. Und er meinte, ich habe das Gefühl manchmal, wir drehen uns so ein bisschen im Kreis, ne? Und gehen irgendwie auf das eine, dann gehen wir wieder ein bisschen zurück. Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, das ist eigentlich Technik, wenn man einmal nicht die Technik fixen muss, sondern ab einem bestimmten Punkt, wo die Technik, sag ich mal, funktioniert und man besser wird, muss man die Technik halt polieren. Und habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass man so immer zwischen zwei Extremen so ein bisschen hin und her macht und sich immer mehr so versucht, diesen Mittelpunkt zu finden?
Okona überlegt. Ja, ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich die Erfahrung meiner letzten zwei Wochen ein bisschen versuchen zu rekapitulieren. Ich war auf den Worlds, das muss ich jede Woche jetzt mal erwähnen einfach. Und da war ja auch Corentin Clément, Mr. French Lober aus der Hölle. Und ich dachte mir so, Und wir haben ja, glaube ich, auch privat nochmal drüber gesprochen, so okay, manchmal ist es vielleicht ganz sinnvoll, die Hantel noch ein bisschen näher an den Körperschwerpunkt zu bringen. Kann für Leute sinnvoll sein, blablabla. Und ich dachte mir, ich probiere das mal aus. Und dann habe ich es ausprobiert und es hat sich einfach todesscheiße angefühlt. Und habe dann versucht, so diese Stack-Position aus dieser French Lober so mitzunehmen. Deshalb war ich dann so hart eingecrunched. Dann hat sich es auch scheiße angefühlt. Und es war einfach ein riesiges drunter und drüber. Wobei ich jetzt auch sagen würde, dass jetzt aktuell, wenn man so in der Rehab ist, einfach nicht die Zeit dafür ist, um sich solcher technischen Extreme, wie du es jetzt gerade genannt hast, anzunehmen, sondern einfach ein bisschen auf dem zu beharren, was man macht und vielleicht so Kleinigkeiten versucht in den Griff zu kriegen und nicht so sehr irgendwie so krass auszuschlagen in irgendeine Richtung.
Nee, das meine ich auch gar nicht, aber dass genau das der Fehler ist. Man will eine Sache verbessern und rutscht dann von einem Extrem ins andere Extrem vielleicht. Und eigentlich ist es so ein langer Prozess, den genauen perfekten Punkt zu finden. So. Also zum Beispiel so Fuß belasten, ne? Ja. Da bin ich gefühlt auch von Phasengang sehr über den Vorderfuß, dann wieder zurückzuschiften, bin aber zu weit zurückgeschiftet, bis man irgendwann einfach eine gute Balance hat und eine gleichmäßige Belastung. Oder auch so Knie im Sumo-Deadlift, extrem weit nach außen, dann extrem weit nach innen, dann versucht man irgendwann einfach sich einem guten Mittelmaß anzunähern.
Ja.
Kona. Ich finde, das ist voll oft auch eine Sache, die du irgendwann automatisch machst. So irgendeine Position, die sich einfach für dich automatisch irgendwann gut anfühlt, ist meistens auch die dann die, ich will es nicht sagen richtige ist, aber die bessere ist, als wenn du dich immer in eine komplett andere Position zwingen musst. Jetzt gerade, wenn du das zum Beispiel mit dem Sumo-Deadlift erklärt hast, diesem Knie extrem nach außen drücken, weil es sieht dann natürlich sehr schön aus optisch und du bist super aufrecht. Das Erste, was passiert bei schwerem Gewicht, ist dann, die Knie drücken sich halt wieder nach innen und erst von da bist du dann oder fängst du dann an, effizient zu arbeiten. So, dann ist natürlich schon mal diesen ersten 10% wahrscheinlich, wo das passiert, schon mal dumm, da groß irgendwie Knie rauszudrücken und diese Position zu forcieren, wenn du es gar nicht brauchst. Also ich finde voll oft, dass das eine Sache von einem subjektiven Gefühl, was dann einfach, das fühlt sich gut an, das fühlt sich stark an, das ist dann wahrscheinlich auch das, was, ich sag mal, das richtige Movement-Pattern ist, in dem Fall. Klar, ich meine, es gibt natürlich da so Fälle, wo du sagen kannst, okay, selbst wenn es sich gut anfühlt, es funktioniert ja vielleicht obviously gar nicht oder du kriegst dann vielleicht keine Tiefe hin in der Beuge oder was auch immer, dann musst du natürlich dran arbeiten, aber ich glaube, das sind so extreme Kleinigkeiten, wo es dann oftmals mehr drauf ankommt, dass dir jemand einfach das Feedback gibt, ey, das fühlt sich sehr gut an. Da musst du dir natürlich auch ein bisschen vertrauen, weil oftmals hast du noch Leute, die wollen halt nichts verbessern, die wollen halt nichts verändern, weil so fühlt sich's halt für die schon seit Ewigkeiten an. Das ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall.
Das Problem ist, wenn sich irgendwas vertraut anfühlt und man denkt, es fühlt sich stark an. Aber dabei hat man sich einfach angewöhnt, in einer komischen Position eine Übung zu machen.
Ja, das stimmt. Ja, das meine ich eben. Das ist so dieses zweischneidige Schwert. So, ist es jetzt wirklich, effizient und fühlt sich gut an? Ist es vielleicht nur eins von beidem? Und oder ist es wirklich, ich meine, das ist der seltenste Fall, ne, dass es ineffizient ist und sich scheiße anfühlt, dann würdest du es ja obviously eigentlich nicht machen. Aber ich finde, da ist immer so ein bisschen auch so ein gutes Feedback gefragt von den Athleten selbst und nicht, ah ja, das heißt aber, ich müsste jetzt dann nächste Woche 20 Kilo von meinem Squat runter, weil wir was Neues machen, da habe ich keine Lust drauf, also mache ich einfach mit dem weiter, was ich jetzt gerade mache.
Oh, jetzt sind wir wieder im Feedback-Thema.
Hä, wir rutschen immer
das Thema. Der Feedback-Loop hier im Podcast. Ja. Gut, ich will das mal ganz kurz hier unterbrechen, weil unser...
Ich hab keinen Bock mehr
auf das Thema. Jungs, ich fatz. Kona, der Hengst, nach längerer Abstinenz wieder back im Biss und kommt mit Coca in der Limo, so wie Mezzo Mix. Und ist seit gestern wieder im Training. Wie geht's dir denn damit? Wie war denn deine erste Session back?
Die war mega gut. Mega gut.
Also, oder mach doch mal kurz einen Hampelmann.
Nee, tatsächlich werde ich das nicht tun, weil ich brauche 4 Minuten zum Aufstehen, Maxi, ganz ruhig.
Steh mal fix auf, ja.
Ja, wenn es jetzt halt an der Tür klingelt, dann klingelt's halt, ne? Dann werde ich da halt bis morgen auch nicht antworten. Tut mir wirklich leid für den
Sad Life. Tür.
Also ich muss sagen, ich find's schon wild, ne? Unser Sport hat 3 Bewegungen im Endeffekt. Und du machst jetzt, bei mir war es jetzt 12 Tage oder 11 Tage off, und du machst jetzt in den Tagen einfach nichts. Gehst zurück ins Gym und es fühlt sich alles so an, als wärst du das erste Mal in deinem Leben in einem Fitnessstudio. Das ist der Wahnsinn, oder? Du hast jegliche Bewegungskompetenz komplett vergessen. Ich habe gestern pausiert gebeugt, das war voll okay. Ich habe so ein 3x5 gemacht, so ganz leicht. Es hat sich dann auch beim letzten Satz wieder so ein bisschen angefühlt, wie eine Beuge.
Das hast du uns ja zur Kontrolle gar nicht geschickt.
Ja, es war so traurig. Deswegen habe ich es geschickt. Ja, das war auf jeden Fall super wild, weil mein Körper hat die Bewegung gemacht, aber irgendwie hat gefühlt meine Muskulatur nichts gemacht. Also ich hab einfach wirklich, das war so richtig Autopilot-Feeling. So, ich bin halt runter und bin aufgestanden. Aber dieses Gefühl für die Bewegung an sich hatte ich überhaupt nicht. Es war richtig komisch. Und dann ging es auch los, dass ich schon angefangen habe, dass meine Muskulatur so ein bisschen zittert, dass ich so leicht ein Zittern bekomme. Geil. Und ich wusste schon so, weil ich war fertig mit der Beuge, bin zur Bank. Ich hatte schon gefühlt Muskelkater, als ich auf der Bank saß. Und ich so, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut für morgen. Dann habe ich sogar noch mich durchgerungen, Hexquad zu machen.
Junge, Alter, für den ersten Tag. Ey,
das ja. Egal. You gotta shock the muscle. und dann, ja, Bank war, ich habe irgendwie 110 für einen Two-Count-Double gedrückt. Und ich dachte so, ja, ab 70 Kilo war schon schwer. Ich meine, ich mache immer 70, 100, 120. So, das ist meine normale Aufwärmsprünge. Ich so 70, 100 gemacht. Ich so, ui, das wird heute nichts in 120. 110 drauf gemacht. Und das war auch so richtig, das war wieder so Autopilot. Ich bin halt runter, konnte kein Soft-Touch halten, habe irgendwie so ein Double-Bounce gemacht für diesen Two-Count. Dann lag die Stange da so. Und ich so, ja, was muss ich jetzt machen? Hab halt hochgedrückt. Die waren super leicht. Aber meine Arme haben nichts gemacht. Also ich weiß nicht, was hochgedrückt hat, weil ich war es definitiv nicht selber. Die ist halt nach oben gegangen und dann ist sie halt nochmal runtergegangen und nochmal hochgegangen. Das war's. Da habe ich noch ein 3x5 mit 100 gedrückt und ich dachte schon so, Alter, Arbeitssätze mit 100 Kilo, was ist los? Was soll das nur? Ja, aber ich glaube, in der Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, dann ist alles schon wieder besser. Auf jeden Fall konnte ich heute Nacht nicht mehr aufs Klo gehen, weil ich dann so Muskelkater hatte. Ich bin wirklich auf dem Bett.
Ich schiff mir jetzt einfach
Bodybuilding live.
Ja, ehrlich. Ich dachte mir schon so, ist es das jetzt wert? Nimmst du jetzt einfach die Flasche?
Ja.
Komm, was soll's. nee, ich bin dann so aufgestanden, hab mich so aus dem Bett gerollt, weil ich konnte wirklich nicht über den Rücken, also so aufstehen halt. Mhm. Und dann saß ich auf dem Klo, so richtig lautes Ächzen mich hingesetzt, war so zum Glück alleine so, ah. Oh. Dann war ich auf dem Klo. Nachts um 3, ich guck so aufs Handy, dachte so, ja, was mache ich jetzt? Ich kann halt jetzt auch nicht mehr pennen irgendwie gerade, weil jetzt aufzustehen erfordert mindestens 3 Schnüffler Riechsalz, um überhaupt hochzukommen. Dann habe ich
mich Klopennen.
Weil das Bad bei mir ist so relativ klein, also in Österreich hast du immer so ein Badzimmer und ein Klozimmer, also extra. Das sind immer so 2 Räume. Und da, wo die Toilette steht, ist das halt dann ein engerer Raum. Dann habe ich mich so festgehalten, links und rechts an der Wand. Hab mich so langsam nach oben gedrückt. Es sah wirklich aus wie so ein retarded Spider-Man, glaube ich, in dem Moment. Und hab mich ins Bett geschleppt und gedacht so, Alter, das war's wirklich nicht wert gerade.
Ja, doch. Weil jedes Mal, wenn du in den Raum wechselst, sich so aufhypen, du schaffst das, komm, los, ein paar Schellen geben noch.
Ich hatte auch mal so einen Tag, wo ich einfach so harten Unterkörpermuskelkater hatte und dann halt aufs Klo musste, logischerweise. Und da wollte ich mich aufs Klo setzen und ich musste mich, weil ich aber keine Spannung mehr halten konnte, musste ich mich so ab der Hälfte fallen lassen aufs Klo. Mhm. Und bin dann hinten mit dem Kopf einfach richtig gegen die Wand geknallt.
Einfach Fliese eingeschlagen.
Das ist so krass. Ah, schön.
Ja, also ich bin auf jeden Fall wieder happy, im Training zu sein. Ich meine, Ich glaube, ich weiß nicht, wann das letzte Mal war. Also das letzte Mal, als ich letztes Jahr in Portugal war zum Surfen, da hatte ich mal dann 10 Tage nicht trainiert. Aber ich habe ja jetzt wirklich die Woche mit dem Antibiotika eigentlich nur zu Hause gelegen, vorm PC gesessen, zu Hause gelegen. Also ich habe wirklich extrem viel gepennt und meine Steps, ich habe auch kaum Steps gemacht, weil ich einfach, also ich bin einmal zum Paketshop gelaufen, der ist so 500 Meter hinten, 500 zurück. Ich war so fertig danach. Also ich war wirklich komplett ausgelaugt und habe danach einfach 2 Stunden Mittagsschlaf gemacht, weil ich so fertig war. Zusätzlich hatte ich die Woche auch noch Prüfungen.
Oh shit.
Die Woche war wirklich Quatsch. Das
einfach
war
der andere Minicut.
Also, ja, gewichtstechnisch ging's eh ganz okay. Aber ich hab's total unterschätzt mit dem Antibiotika. Also, das war komplett unterschätzt. Ich hab jetzt 12 Kapseln am Tag gefressen davon.
Boah.
Das habe ich schon gemerkt. Jedes Mal so eine halbe Stunde, nachdem ich's genommen habe, kam so ein richtiger Downer. Das war schon heftig. Ja, aber jetzt bin ich back in Business.
Ich hatte auch eine kleine Pause mit dem Squatten und wollte jetzt am Samstag wieder anfangen. Und dann kam noch erschwerend da hinzu, dass es einfach so heiß war und nass alles, dass ich die Sleeves nicht hochbekommen habe. Und dachte so, ja, komm, für die erste Einheit wieder einsteigen, machst jetzt halt ein bisschen ohne Sleeves.
Ja.
Ganz großer Fehler.
Das bringt gar nichts.
Ich habe mich noch nie so blöde gefühlt und so schlecht. Also wirklich, das Ding war einerseits, hatten schon durch den schweren Single, so hatten, meine Knie waren schon so drauf, ey, lass mich ja in Ruhe, so, guck halt, wie du zurechtkommst mit deiner Beuge. Und ich kann das total relaten, was du erzählt hast, das habe ich mal beim Schlagzeugspielen immer gehabt, wenn du denkst, du kannst es noch und sagst einfach deinem Körper, mach das, was ich denke, und er macht aber auf einmal komplett Quatsch nur, was früher so im Autopilot lief. Und die Beuge war ähnlich. Ich bin halt runter und mein Körper hat sich gegen alles irgendwie gewehrt. Ich bin einfach runtergefallen gefühlt, bei 70 Kilo schon gestruggelt. Und dann habe ich den zweiten Satz noch probiert mit 120 und dann habe ich auch gesagt, okay, holt mal ein bisschen Babypuder ran, ich muss die Sleeves jetzt hochkriegen. Und dann ging's auch. Ich musste meinen Körper kurz wieder zwingen, dass er das wieder macht, was er machen soll. Aber es war ein sehr aktiver Prozess und der letzte Satz ging dann wieder irgendwie klar.
Lass uns das Thema gleich mal aufgreifen. Ich finde das nämlich sehr, sehr interessant, weil die Umstände jetzt tatsächlich etwas extremer sind, was die Temperaturen angeht. Und ich weiß nicht, wie ihr damit klarkommt. Also mich beendet es komplett. Also meine Trainingseinheiten, meine Performance leidet echt arg drunter. Also ich komme rein, ich kann nicht so viel trinken, wie ich schwitze. Also ich bin im Warm-up, ist mein T-Shirt schon komplett nass. Und es bockt dann halt auch überhaupt nicht, irgendwelche Übungen zu machen, sich vorzubereiten, sich anzuziehen, irgendwas zu machen, weil du einfach alles, was du auch nur ansatzweise in die Hand nimmst, so arg volltropfst oder dir einfach aus der Hand rutscht oder so. Also du kriegst einfach nicht, keine Ahnung. Also ich komme echt extrem schwer ins Training rein, habe wirklich Schwierigkeiten, das durchzuziehen, obwohl ich habe jetzt, die ganze letzte Woche war es eigentlich schon so extrem. Ich meine, da hat Kona jetzt nicht so viel von mitgekriegt im Training direkt. Glück gehabt an der Stelle.
Ja.
Aber es ist wirklich, wirklich arg. Und jetzt können wir ja mal irgendwie ein paar Tipps sammeln. Was können wir als Coaches unseren Trainees oder auch anderen Leuten, die Powerlifting machen, empfehlen, um die Hitze gut zu überstehen, gut damit klarzukommen? Let's go.
Also ich habe zwar jetzt letzte Woche natürlich nicht trainiert, aber habe es ja auch mitbekommen von Freunden und so, die jetzt im Gym waren. Ich weiß jetzt nicht, wie warm es in Deutschland bei euch war. Auf jeden Fall bei uns.
Knackige 30 Grad ist es auf jeden Fall.
Ja, 30 Grad war hier auf jeden Fall noch nachts, ja. Ich glaube, wir hatten safe über 35 auf jeden Fall. Also es war sehr, sehr übel. Und ich habe allen gesagt, so bei denen ich wusste, dass die so um Mittag, Nachmittag rum trainieren gehen, dass sie auf jeden Fall, holt euch ein Gatorade, holt euch irgendwie sowas, so ist jetzt, kostet zwar jetzt was, ne, aber hau dir nochmal ein paar Elektrolyte rein. Bei den meisten habe ich sowieso auch schon gesagt, wo ich zumindest weiß, dass es auch sinnvoll ist, dass sie sich ein Intra machen sollen mit sowas wie Malto und Elektrolytpulver und so ein Kram. Da war es dann nicht so wichtig. Dann auf jeden Fall. Zweites T-Shirt ist immer gut, weil man schwitzt halt in einem Training auf jeden Fall 1, wenn nicht 2 T-Shirts komplett durch. Und ich habe auch gesagt so, ey, wenn's wirklich ist, dass solche nicht gut ist oder sonst was, dann macht bei den Assistenzen ein bisschen weniger. So, das ist jetzt, oder auch von der Intensität, das ist jetzt nicht super wichtig, diese eine Woche, wo es einen kleinen Dip mal gibt vielleicht und ein bisschen weniger Gewicht und vielleicht nur RPE 7 in ein paar Assistenzen zu ballern. Aber ist vielleicht besser, als all out zu gehen und da kompletten Kreislaufzusammenbruch zu haben. Und ja, dann natürlich auch, was bei ein paar wichtig war, wo ich weiß, okay, die sind jetzt mal draußen unterwegs, wenn sie irgendwie wie so Mami-mäßig so eine Sonnencreme einschmieren, sowas. Und auf jeden Fall auch Bescheid sagen, wenn sie das Gefühl haben am Tag danach, dass es ein bisschen dizzy oder sonst was ist, so Richtung Thema Sonnenstich, dass sie da mir Bescheid geben sollen, falls sich irgendwie schlechter fühlen, dass wir da ein bisschen was anpassen. Ja, ich denke mal, das sind so die besten Steps auf jeden Fall. Und einfach unnormal viel trinken. So, das, was ihr denkt, ist normal, ja. Da nochmal 2 Liter draufpacken.
Vor allen Dingen vorm Training, ne? Also meistens kommt ja die natürliche Durstreaktion dann einfach viel zu verzögert.
Ja.
Ich muss sagen, ich hatte noch ein bisschen Glück gehabt. Also hier bei mir war es einigermaßen kühl. Andererseits ist hier echt so eine trockene Hitze. Ich weiß nicht, wie ihr das habt, wenn es Sommer wird, dann wehrt sich mein Körper immer erst zu schwitzen. Und dann wird es einfach so eine ganz unangenehme, da wird einem einfach wirklich übelst heiß. Falk winkt schon ab, bei ihm geht das sofort los.
Ja.
Aber mein Körper wehrt sich am Anfang so ein bisschen. Und dann wird einem einfach wirklich übel heiß. Und wenn dann einmal so, wenn man ins Schwitzen kommt und das T-Shirt durchschwitzt, dann finde ich, geht's auch so, ne? Dann ist man irgendwie einmal drin und der Körper ist schön warm, in Anführungszeichen. Also man hat wenigstens keine Verletzungsprobleme. Wie seht denn ihr das mit so Ventilatoren, oberkörperfrei? Also wenn es natürlich geht, in meisten Gyms geht ja nicht, bei uns geht das. Und dann läuft auch immer so ein fetter Ventilator. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe immer Angst, mich so von so einem Ventilator vollballern zu lassen, dass ich mir irgendwas zerre oder so.
Also ich versuche immer so die ganze Ventilationskraft, die wir im Gym besitzen, auf mich zu lenken. ich bin jetzt nicht so der Dude. Ich bin jetzt nicht der Dude, der oberkörperfrei trainiert, so, deshalb wäre ich dann schon, finde ich es immer ganz angenehm, wenn dann irgendwie ein Lüftlein kommt irgendwoher. Das Problem bei uns ist aber auch, dass, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber also no hate, Strong Iron Gym, bestes Gym in Leipzig. Aber also du kommst da rein und du läufst halt irgendwie gefühlt gegen eine Hitzewand. Also da ist halt relativ wenig Durchzug und wenn dann halt so, also die Räume sind noch nicht groß, das heißt, wenn dann so schon ein oder zwei Personen hinten im Powerlifting-Raum ein bisschen stärker transpirieren, dann knallt, also dann treibt es auch noch die Luftfeuchtigkeit extrem nach oben. Und ja, dann, also das, was du gerade gesagt hast, dass dein Körper sich dagegen wehrt zu schwitzen, kenne ich nicht. Ich komme ins Gym rein und bin voll drin dabei. Also da passiert gar nichts mehr, außer dass ich zerlaufe. Und da würde ich mich auf jeden Fall auch Kona anschließen, Alter. Trinkt einfach so viel ihr könnt. Und auch wenn es dann im Training vielleicht mal ein bisschen unangenehm ist, das reguliert sich eigentlich relativ schnell runter. Also wenn ihr wirklich viel schwitzt, dann ist dieses Füllegefühl eigentlich auch recht schnell weg. Und man kann ja vielleicht ein bisschen drauf achten, einfach die Flasche so zwischen den Sätzen in der Hand zu haben und einfach so in Sips ein bisschen Wasser reinzulassen. Nicht so viel auf einmal.
Ein Espresso sind 2 Sips. Kennt ihr das?
Nee.
Und dann war das gerade mega peinlich.
Das lassen wir den Zuschauer zur Beurteilung und schreibt doch mal Kona, ob ihr das auch mega peinlich fand.
Achso, ja, haben die eigentlich ein paar Chicks geschrieben? Ich habe ja hier im Podcast aufgerufen, dass dir Chicks schreiben sollen, dass du wieder gesund werden sollst.
Ja, klar. Ja.
Mutti hat geschrieben.
Ja, genau. So, kommen wir weiter zu. Was ich noch sagen wollte dazu, ist eigentlich, ist auch, also ich finde es super, wenn man sich ein Wasser nimmt, was nicht komplett kalt ist. Es ist mega geil, ein eisiges Wasser zu trinken, ja. Aber es ist für den Magen nicht ganz so geil. Und vor allem finde ich es immer besser, so ein bisschen Leitungswasser zu trinken und nichts mit Kohlensäure, weil das macht im Training auch einfach gar keinen Spaß, wenn du dann...
Macht das überhaupt total, irgendjemand? Ja. Also trinkt irgendjemand auf Ernst Kohlensäurewasser im
Training? Ja, du weißt nicht, also auch so Leute, die Monster trinken. Ich weiß nicht, der haut sich da irgendwie so 5 Schlücke Monster vor der Beuge rein. Ich würde abgehen wie Wasserfall, wenn ich dann in der Beuge wäre. Also ich muss sagen, ich bin auch jemand, mir wird sehr schnell schwindelig bei, wenn es so heiß ist. Trotz viel trinken und so. Ich finde, da ist einfach nur, wenn es die Möglichkeit gibt, ey, dann macht entspannt im Training. Also nicht mal jetzt entspannt macht einfach 50 Kilo weniger, sondern aber einfach so ein bisschen in den Pausenzeiten ein bisschen gehen, nicht nur rumsitzen, bisschen irgendwo was Belüftungsmäßiges suchen. Und das Wichtigste ist, packt euch bitte 5 fucking Deos ein. Es ist unnormal, wie Leute, da waren jetzt letztens einer, da werde ich jetzt gehatet für, wenn ich das sage, der hat auf jeden Fall so geisteskrank gestunken und ich dachte mir, das kann nicht wahr sein, du bist da mit deiner Freundin. Also das war so ein Typ und der kam mit Freundin an. Du musst doch mal als Freundin sagen, Schatz, mein Hase, mein Löwe, mein Bär. Du bist nicht nur mein Bär, du stinkst auch wie einer. Kannst du dir bitte ein Deo drauf machen?
Ey, es war. Ich glaube, das Ding, aber ganz ehrlich, ich glaube, Deo ist dann halt so ein bisschen Tropfen vom heißen Stein. Ich glaube, was viel wichtiger ist, dass die Leute vielleicht auch nochmal, so auch wenn sie, ja, gib dir mal Mühe.
Sei einfach nicht auch da, wenn man halt, danke.
Auch, nee, aber wenn man nach dem Training duscht, dass man vielleicht trotzdem auch nochmal vor dem Training duscht, ist vielleicht auch ganz gut, ein bisschen runterzukühlen. Und ich glaube, viele denken, ja, ich dusche ja nach dem Training, da muss ich jetzt nicht vorher schon mal duschen und haben dann irgendwie vielleicht Tag nicht drunter bewegt. Weil ich glaube, so schnell stinkt der Schweiß nicht, aber der Schweiß vom Vortag wahrscheinlich.
Ja.
Beauty-Tipps.
Ja, also ich bin einfach der Meinung, mal so ein kleines hier so links, rechts bringt keinen Sommer um. Aber es hilft vielleicht den Mitmenschen ein bisschen.
Ja, ich muss aber auch sagen, wir lassen das mal. Ich kommentiere das mal nicht, aber es gibt ja dann auch verschiedenste Geruchrichtungen und wenn es dann übelst nach Vanille da oben drauf zu ballern, ist nicht gerade auch nicht angenehm.
Ja, vor allem, wenn dann irgendwie jemand mit so einem Axe-Deo kommt, also das ist ja wirklich pervers. Das kannst du nicht
machen. Ey, ganz ehrlich, aber Axe Dark Temptation damals im Schul- Sportunterricht. Ja, Junge,
also wirklich Geruch der Jugend. Da hast du aber auch niemanden getemptet, also ganz ehrlich.
Junge. Ja, um mal noch einen wichtigen Tipp dazulassen. Also Kuhn hat ja zusammengefasst, kann man auch einfach sagen, oder nicht nur einfach, das waren ja auch viele wichtige einzelne Tipps, aber achtet ein bisschen auf euch. Und da gehört, glaube ich, auch zu, wenn ihr zu Schwindel neigt und merkt, die Hitze macht euch zu schaffen, guckt, dass ihr Spotter habt und dass ihr eure Safeties einstellt. Weil wenn die Wahrscheinlichkeit höher ist, mal kurz schwindelig einen Kipp zu kriegen im Squatten oder so, dann ist es dann wahrscheinlich dadurch noch höher.
Safe, achtet safe. Gut auf euch. Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Boah, da ist aber richtig ein Mutti-Spruch gekloppt jetzt.
Naja, sicher, Alter.
Coaching-Mutti.
Ich will doch nur, dass es allen so gut geht.
Wir haben in letzter Zeit ein bisschen uns weitergebildet und experimentiert. Ich habe mir die japanischen Bankdrücker angeguckt, die sind mir wieder auf den Worlds aufgefallen. Falk hat sich mal ein bisschen mit Sinking auseinandergesetzt. Ich weiß gar nicht, mit was wollen wir lieber anfangen? Komm, Falk ist noch frisch. Oh, mal deine Erfahrung raus.
Ich komme gerade aus der Session und wir hatten letzte Woche schon eine etwas intensivere Diskussion, also Maxi und ich, darüber, ob Sinking so eine sinnvolle Geschichte sein kann. Und Maxi sagt, ja, das kann schon sinnvoll sein. Ich sage, ja, das kann auch sinnvoll sein, aber auch wirklich nur unter ganz speziellen Bedingungen. Und ja, du hast mir dann so ein bisschen einen Floh ins Ohr gesetzt und ich dachte mir so, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das geil ist. Und das, also du hast ja so ein bisschen diesen David Woolson repliziert und gesagt, ja, es kann schon sein, dass jeder, wenn man es richtig macht, von einem Sync-Touch profitieren kann. Und habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Leute, die tiefe Probleme haben, davon profitieren können und müssen, weil ja, sonst kriegen sie zum einen ihre Bank nicht gültig. Und zum Zweiten, wenn sie keine Tiefe kriegen, ist ihr expandierter Torso nach einem Sink-In wieder an der Stelle, dass die Arme eh schon fast wieder durchgestreckt sind. Deshalb macht's wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Und ich bin ja so ein Typ, der, also ich würde von mir behaupten, dass meine Bank relativ honest ist, was so Technikumstellung angeht. Also ich krieg's ganz gut hin, Sachen auf der Bank umzusetzen und auch einzuhalten. Und deshalb dachte ich mir, okay, ich teste es einfach mal aus und schaue, ob deine These jetzt Bestand hat bei mir, also ob du mich damit jetzt einfach komplett catchen kannst, wenn ich das jetzt austeste und mir denke, wow, okay, Maxi hatte ja doch recht. Aber ich muss sagen, nee.
Also er hat einen Satz probiert und es hat sich nicht bewahrt.
Ja, ich habe einen Satz, also ich habe meine Warm-ups habe ich auch so Sync-in-mäßig gemacht und die waren schon so komisch. Dachte mir so, okay, vielleicht brauche ich wirklich ein bisschen Gewicht. Dann einen Single mit 170 gedrückt und der war super schwer. Also ich habe das so probiert, wie so dieser David Woolson-Ansatz war mit, okay, wir gehen auf die Brust und versuchen dann einfach nur so ein bisschen Spannung von der Hantel zu nehmen und nicht die Hantel in sich reinzuziehen oder den Oberkörper abzusenken oder so, sondern einfach ein bisschen Spannung von der Hantel nehmen und dann die Hantel in den Oberkörper reindrücken lassen und dann mit ein bisschen Leg Drive und Oberkörperexpansion dafür zu sorgen, Geschwindigkeit auf die Hantel zu bringen und die nach oben zu befördern. Und also weiß ich nicht, ob wir das jetzt argumentativ noch ausrambohen können, aber ich glaube, weiß ich nicht. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich bin auf deine Punkte gespannt, ob du die jetzt einfach nur von letzter Woche wiederholst oder ob es jetzt neuen Input gibt für mich.
Nee, das Ding ist, also ich behaupte ja nicht, ich sage ja nur, dass David Woolson hat in den Videos gesagt, er glaubt, dass theoretisch jeder von einem bestimmten Grad von Sinking profitieren kann. Und es gibt ja auch definitiv Leute, die nicht in deinen Raster passen, also die jetzt die Tiefe nicht schaffen oder gar keine Brücke haben, wie jetzt Taylor Edward, Austin Perkins, die machen ja auch ein leichtes Sinking, ne? Und haben auch mal davon weg, sind wieder weggegangen und jetzt, ich weiß, bei Austin Perkins, der ist wieder dahin gegangen und konnte davon profitieren. Aber ich glaube, letztendlich muss man das nicht versuchen, diese These mit Gewalt durchzubringen, dass jeder theoretisch irgendwo davon profitiert. Vielleicht gibt es auch einen Weg, wie du davon, wenn es jemand perfekt erklären könnte und du das perfekt verstehen könntest, gibt es vielleicht auch einen Weg, wie du davon profitieren könntest. Das Ding ist aber, du bist schon so technisch in deiner Bank und so erfolgreich mit der sehr spezifischen Technik, die du hast, warum solltest du das jetzt umstellen? Und ich glaube, dass das Hauptargument ist wirklich, welche Leute am meisten davon profitieren können, sind, denke ich mal, einmal Leute, die nicht den Vorteil haben, ihre ROM schon krass zu reduzieren, wenn sie extrem die Ellbogen flären, dass sie relativ gerade runtergehen können, Ellbogen weit außen haben und die am meisten davon profitieren, einfach die ROM so kurz wie möglich zu halten. Und dann dadurch auch nicht die Hantel wieder Richtung Kopf drücken müssen, weil die halt eine sehr senkrechte Position haben. Das zweite sind Leute, die, wie du schon sagst, bei dem Sinking kannst du ja mit Kraft wieder zu dem Punkt zurückkommen, wo du warst. Und das Argument ist ja, vielleicht ist es besser, wenn du einfach schon von dem Punkt startest, wo deine Brücke ist, deine maximale Höhe. Und wenn du halt, wie gesagt, wenn du halt tiefer kommst als die IPF, wenn du nicht so tief kommst wie die IPF Depth und eine extrem hohe Brücke hast.
Wo
und
auch die immer die sein soll, quasi, die Judges wissen das auch nicht.
Das ist nochmal ein anderes Thema, ja. Aber wenn du durch das Sinking quasi auf Tiefe kommst und dann mit dem Heaving, also wieder hochdrücken, quasi deine alte Tiefe wieder herstellst, dann hast du natürlich einen unglaublichen Vorteil dadurch, ne? Und das sieht man, da hast du recht, die Leute, die das jetzt gerade bei den Frauen kranke Werte damit ballern mit 130, 140, was weiß ich.
Guckt euch dazu, guckt euch dazu gern mal Carola Gara an, guckt euch Alba Böström an und guckt euch Megan Scanlon an. Wirklich Paradebeispiele dafür.
Ich finde aber auch, du siehst nur manche, die dann nicht nur durch diese, ich komme auf Tiefe, dann stelle ich meine alte Position her und dann drücke ich. Die Leute gibt's. Du siehst aber auch Leute, die wirklich aktiv von diesem Push profitieren. Ich finde, bei Agatha siehst du es richtig, wie die einfach mit den Beinen wortwörtlich drückt, ne?
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ich denke mal schon, es ist schwierig und es wird nicht für jeden passen. Wo es wirklich mal passt, wo so die Standardleute sind, die davon profitieren können. Einmal Leute, die keine große Brücke haben und die mitunter dadurch auch ihr höchster Punkt, wo sie ablegen, sehr weit Richtung Bauch ist. Oder die vielleicht auch nicht die Schultergelenksmobilität haben, dann so tief runterzugehen, wenn sie sehr, sehr gerade nach unten runtergehen und deswegen mehr Richtung Bauch ablegen können. Weil bei denen ist halt dann der größte Struggle, wie bekomme ich das Gewicht wieder Richtung Kopf? Und dieses Umkehren der Hantel ist dann meistens sehr schwer. Und die können halt, glaube ich, sehr von diesem Push aus den Beinen profitieren. Das sieht man ja auch bei manchen Frauen, die dann wirklich sehr tief einsinken lassen und das dann so mit den Beinen wieder über die Schulter feuern. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht, ne? Es sind extreme Cases, die extrem viel davon profitieren können. Es gibt Mitteldinger und es gibt Leute wahrscheinlich, für die das gar nicht passt. Weil ich habe es auch wie du probiert und dachte so, ja, theoretisch, wenn ich nur so ein bisschen nehme und ein bisschen Lagdrive dadurch mehr benutzen kann, also so aktiven Lagdrive, dynamischen trifft vielleicht ganz gut. Aber war bei mir dasselbe Gefühl, dass es sich einfach doppelt so schwer angefühlt hat. Und beim Softtouch ist es halt der Prozess anstrengend, aber die Handel fühlt sich nicht so schwer an.
Ja, genau. Also ich finde, wir haben ja dieses Catch and Throw hatten wir ja auch vor einer Woche oder so mal kurz in der Gruppe besprochen und fand ich, also es ist ja ein bisschen auf Kritik gestoßen bei uns, ich weiß nicht mehr, ob es Kona war oder ob du das warst, Maxi. Aber ich fand diesen Cue, klar, der ist ein bisschen komisch abstrakt und nicht so, keine Ahnung, ein bisschen komisch auf jeden Fall, aber so das, was der beschreiben soll, fand ich, hat es eigentlich sehr, sehr gut getroffen, was ich versuche zu coachen, nämlich eine möglichst schnelle und gezielte und präzise Abwärtsbewegung Richtung Brust, dann so, dass man halt einen wirklich soften Touch hat, quasi bei einem T-Shirt Press, vielleicht ein bisschen mehr, und dann diese Spannung von unten hält und mitnimmt, um die Hantel nach oben zu katapultieren. Ich fand, das war eigentlich ziemlich gut. Ich kann mir aber auch ehrlicherweise, wenn wir jetzt rein von dem Cue sprechen, nicht so richtig vorstellen, dass das für viele funktioniert.
Wie halt so ein Cue ist, ne? Ja. Manche brauchen genau diese Wörter und dann machst du bei den Klick und andere wird das halt total, wenn die sagen, ja, catch with your chest, die werden halt komplett die Bar dampfen lassen und einbrechen wie so.
Ja, ich glaube, der Teil, der den Cue braucht und sinnvoll benutzen kann, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gering.
Ja, das hätte ich halt vielleicht auch gesagt. Aber so einfach für vom Bild her, vom Schaubild her und von der Art und Weise, wie die das in dem Video umgesetzt haben, vielleicht können wir da auch sogar mal Bezug nehmen in unserer Insta-Story. Sowas können wir sowieso mal anfangs, wollte ich mal kurz anbringen noch, dass wir, wenn wir hier Sachen besprechen, wir die Reels vielleicht dann auch in unsere Story packen, wenn wir den Podcast posten, damit die Leute wissen, was an gewissen Stellen gemeint ist. Aber so viel zum Organisatorischen. Ja, ich finde so, wie die das in dem Video umgesetzt hat, trifft es eigentlich ganz, ganz gut das, was ich versuche zu coachen.
So, was fassen wir mal zusammen, was das genau ist.
Eine möglichst hohe Brücke, also wirklich viel, viel Leg Drive mit einer sehr starken BWS-Extension und dann eine sehr präzise Abwärtsbewegung Richtung Brust. Dort möglichst leicht berühren und dann von da aus mit der Spannung, die man aufgebaut hat, stark nach oben katapultieren. Okay.
Dazu muss ich noch ganz kurz sagen, ich finde auch, voll oft wird unterschätzt, wie anstrengend ein Soft-Touch ist. Also was es wirklich heißt, 100% Spannung im Quad zu haben. Und wenn du das nämlich mal hinkriegst, dann ist es wirklich so ein Life-Changing-Moment, finde ich. Und finde auch einfach gerade beim Bankdrücken, ist da das Setup selber, es darf unangenehm sein. Es soll jetzt nicht schmerzen, aber es darf wirklich gerne sehr unangenehm sein. Vor allem, also mehr als 3 Reps drücken mit wirklich anständigem, 100%igem Leg Drive, hast du halt wirklich das Gefühl, dir fliegt die Patella raus. Also, wenn du diesen Punkt erreichst, dass du so viel Druck in den Quads hast und in den Boden bekommst, dann machst du auf jeden Fall schon mal viel richtig.
Vor allem auch in den Boden, ja. Also, viele haben ja Angst davor, irgendwie mit den Beinen oder mit den Füßen wegzurutschen. Und das zu Recht halt, wenn du guten Leg Drive hast, dann wird wahrscheinlich genau das passieren. Deshalb muss ich mir auch regelmäßig neue Teppiche kaufen, weil der Gym-Boden bei uns ist halt, das sind halt nur so Bautenschutzmatten und da rutsche ich drüber wie auf Eis, wenn ich richtig Leg Drive reinbekomme. Und Teppiche nutzen sich dann halt mit der Zeit ab.
Ja, ja.
It is what it is. Ja, Maxi, wolltest du was sagen?
Ich würde nochmal kurz Kona-Sache vielleicht nochmal drauf eingehen. Er meinte jetzt, es muss, was hast du gesagt?
Es darf unangenehm sein.
Es darf unangenehm sein,
das Setup. Ja. Wichtig ist, glaube ich, nicht, dass man das versteht, als es muss wehtun oder so, sondern es muss einfach fucking anstrengend sein.
Ja.
Also das, was die meisten Leute beim Drücken geben mit den Beinen, musst du bei einem Soft-Touch und statischen Leg-Drive eigentlich die ganze Zeit geben.
Richtig, ja. Richtig. Deswegen, das ist eben das, was sehr unangenehm ist, weil das fängt nicht an, wenn die Stange die Brust berührt hat, sondern das fängt an, bevor du überhaupt die Stange unrackst. Und ich meine, ne, wir wissen alle, wie viel Zeit es eigentlich ist von einem Unrack bis so, wenn du jetzt mit deinem Arsch oben unrackst, den Po abzusetzen, die Spannung aufzubauen, dann wenn du ja wirklich sehr, sehr wettkampfnah trainierst, dann da auch noch mal kurz zu warten, ne, weil die Side-Judges ja dann erst die Hand runtergeben und erst dann kommt das Startsignal. Und das ist schon eigentlich eine sehr lange Zeit dafür, dass du wirklich dann 100% Spannung hältst. Und das ist einfach unangenehm. Das ist ja auf jeden Fall nicht easy going. Aber das ist eben auch das Wichtige an der Bank.
Ich bin auch noch sehr lange schon dabei, herauszufinden, wie die beste Atemtechnik ist, also wie ich am besten mein Breathing aufbaue, um maximal Luft in meinen Thorax zu bekommen. Was jetzt aktuell meine Methode ist, dass ich so, ihr kennt ja diesen Strohhalm-Cue, Maxi kennt ihn auf jeden Fall, von Joe Sullivan war der.
Ja, ja.
Den mache ich, während ich mich nach hinten schiebe. Dabei versuche ich halt schon möglichst viel Luft reinzubekommen. Dann setze ich meinen Arsch schon mal kurz ab, um zu testen, okay, wo ist die Bank? Dann geht der Arsch hoch, dabei kommt schon mal noch ein Atmer durch den Mund, dann drücke ich kurz raus, versuche schon ein bisschen Spannung reinzukriegen und versuche dann durch die Nase, mit geschlossenem Mund, durch die Nase nochmal ein Stück Luft reinzukriegen, um den Brustkorb maximal zu füllen und dann wird unracked. Und das zu halten über mehr als 3 Reps ist wirklich ekelhaft, Leute.
Yep.
Wie machst du das, Kona? Atmest du nochmal nach dem Unracken?
Ja. Atmest du überhaupt? Wie ist es so?
Nee, ich atme gar nicht,
Digga. Wie ist es für dich so atmen?
Ich gehe zur Bank und atme ein und dann mache ich die nächsten 5 Minuten nichts.
Am Anfang vom Training atme ich kurz und dann versuche ich relativ lang
die ersten 3 Übungen. Ich mache eigentlich so, ich atme sehr, sehr stark ein, kurz bevorm Unrack, um mich einfach recht lang zu machen, dass ich sag ich mal, meinen Hals lang mache und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich einatme, kriege ich das so besser hin, dass ich den Hals dann irgendwie lang mache, weil ich will ja auf dem Hals aufliegen. Dann setze ich den Po ab und dann kommt der zweite, sag ich mal, wichtigere Brace, wenn man es so nennen kann, wo ich dann wirklich auch schaue, dass ich maximale Spannung wirklich im Quad habe und maximale Spannung in den Boden und maximale Spannung oben auf dem Hals, auf dem Nacken habe. Ja. Und ich mache es eigentlich schon so, dass ich nach jeder Rap ausatme, weil sonst wird mir tatsächlich da sehr schnell dizzy, wenn ich da so 2-3 Raps am Stück mache. Das ist irgendwie nicht.
Also ich habe immer probiert, so 2-3 Raps den Atem anzuhalten. Und vor allen Dingen, was ich jetzt geändert habe, ist, dass ich immer, ich kenne auch viele, die das genauso versuchen zu beschreiben, dass man das Setup quasi vor dem Unracken fertig hat und dann versucht nur so wenig wie möglich davon zu verlieren und dabei dann halt auch nicht mehr nochmal einatmet vorm Drücken. So habe ich das bis jetzt immer gemacht. Ich habe aber gemerkt, was ich jetzt umgestellt habe, dass ich, wenn ich vorher nicht gebraced habe oder nicht krass geatmet habe, so wie ich dann benchen will, dass ich eher ein bisschen lockerer einatme, dass ich dann viel besser in die Brücke komme. Weil klar, wenn man Luft reinfüllt, das versuchen wir ja genau beim Squat zu machen, wir versuchen ja den Torso so unbeweglich wie möglich zu machen, indem wir halt reinatmen. Und jetzt habe ich gemerkt, dass es besser funktioniert, sich erstmal locker, relativ locker in Position zu bringen und dann nochmal vorm Drücken zu atmen. Und was mir aufgefallen ist, dass du sagst, diesen Strohhalmatmer, den mache ich halt gar nicht beim Benchen, weil den finde ich halt für einen Squat cool, dass man halt sich der Bauch füllt, ohne dass die Schultern halt heben und der Brustkorb hebt, das wollen wir ja nicht beim Squat. Aber bei der Bank will man ja eigentlich genau das Gegenteil. Da will man ja, dass man keine Torsospannung hat, zumindest wenn man in Position geht, sondern dass man so beweglich bleibt wie möglich, um halt in diese Position zu kommen. Und deswegen mache ich da das, was ich immer die Leute wegcure vom Squatten, eigentlich so einen typischen komme aus dem Wasseratmer. Also was Kona gerade macht, so ein weil das ist genau diese Brustatmung, die Brust halt hebt, meiner Meinung nach. Und genau, ich versuche irgendwie gegenteilig zu atmen, zumindest bei der Bank zum Squat-Vergleich.
Ja, da bin ich zum Beispiel komplett raus. Also nach dem Unracken, vorm Drücken nochmal atmen, ist für mich wenig vorstellbar.
Ach, machst du auch nicht, okay.
Also mache ich auch nicht, genau. Weil ich habe ja das Gewicht rausgehoben und das drückt mich ja nach unten in die Bank und dann habe ich quasi von vorne den Widerstand, der mich nach hinten gegen einen anderen Widerstand drückt und da finde ich es dann super schwer, nochmal Expansion reinzukriegen. Deshalb versuche ich halt möglichst vorher mit wenig Widerstand maximal Luft reinzubekommen und die dann halt einfach über die Rap zu halten. Ist bei einem Single eigentlich relativ gut machbar, finde ich. Bei einem Triple kriege ich das auch noch gut hin. Bei einem Tempo-Triple ist es schon schwer, aber auch noch machbar. Also ich glaube, so bis 3 Wiederholungen Luft drin halten ist für mich auf jeden Fall und das versuche ich eigentlich auch immer mit weiterzugeben, so lange wie möglich die Luft drin zu behalten. Es gibt natürlich dann so ja Fälle wie Kona, die dann so super dizzy werden nach einer Raps, bringt dann natürlich auch nicht viel, wenn du auf der Bank K.O. gehst. So. Ja, aber so das Ziel wäre einfach, möglichst viel Luft und möglichst viel Spannung drin zu behalten über den ganzen Satz.
Ich mache das halt bei mir vor allem so, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich dann immer von Rap zu Rap wirklich auf jede Rap konzentrieren und nicht nach 2 Raps, scheiße, ich habe eigentlich keine Luft mehr, ich mache die jetzt so schnell es geht, dass ich dann schnell wieder atmen kann, sondern kannst du jedes Mal wieder so einen kleinen Reset machen und denk dran, okay, jetzt voll Leg Drive geben, in die Brust atmen, Brust hoch und wieder eine Rap und dasselbe nochmal. So. Aber ich meine, das ist ja normal so, da hat jeder seine Moves, wie es für ihn am besten passt und das macht's ja auch ganz cool dann, das Ganze.
Ja, Maxi, erzähl doch mal, wie ist es denn eigentlich in Japan? Wie machen das die japanischen Powerlifter innen? Die fallen ja doch sehr durch massive Bankleistungen auf. Hat es jetzt eher technische oder hat es eher programmatische Hintergründe? Hol uns doch mal ab.
Programmatisches Werk. Kurze Überleitung, ich hatte bei den Worlds, ist mir wieder aufgefallen, dass da ein, zwei Bankdrücker aus dem, sag ich mal, generell asiatischen Raum gab, die wieder mal mit Bankleistung geglänzt haben. Und ich find's immer spannend, wenn du den halt nicht ansiehst, dass sie eine kranke Bank haben. Also wenn du einen Russell Orhi siehst oder einen Jonah oder weiß ich nicht, dann siehst du ja schon fast die Brustmuskeln aus dem Körper raus explodieren. Und dann hast du aber Leute, die sehen eigentlich aus, als sollten sie nicht die krassen Bankdrücker sein. Panna ist ja auch so ein Beispiel. Den siehst du halt niemals an, dass er irgendwie 170 Kilo, 180 Kilo benchen kann. Und das ist halt, finde ich, oft bei den Japanern der Fall. Und vielleicht haben das Leute gar nicht so auf dem Schirm, dass die so krass sind, weil die sehr viel Bank-only machen. Und da hast du wirklich, ich hatte mir mal ein paar Beispiele rausgeschrieben, aber du hast so 74er, 83er, die halt 220, 230 Kilo benchen. Super Leichtgewichte, die halt an die 200 Kilo da bewegen. Und ich denke, ein so ein Bild von dem japanischen Bankdrücken, also es ist halt wirklich so ein Ding, was man so kennt, das japanische Bankdrücken, ist, glaube ich, was man da im Kopf hat, so super hohe Brücken und dann ein ultra eingetreter Griff, so dass man zwar mit den Zeigefingern die Markierung berührt, aber die Ablagefläche an der Handwurzel quasi nochmal 40 Zentimeter weiter außen ist. Genau solche Sachen habe ich mir nicht angeguckt. Die werden ja auch durch die neue Benchpress-Rule quasi erstmal eingeschränkt. Und ich finde, das sieht man ja auch mitunter in anderen Ländern, dass die Leute so gedrückt haben. Sondern ich war wirklich an diesen Leuten, die eine relative normale Bench haben, aber super viel Gewicht bewegen. Und was ich da rausgefunden habe, ist, dass es in Japan eine übelst krasse YouTube-Szene gibt von diesen Leuten, die halt diese Bank-Only-Wettbewerbe machen und wirklich mega krasse Leistungen auf den Worlds bringen. Das ist aber halt alles auf Japanisch. Und da kommt halt nichts raus und nichts rein so richtig. Die haben ein bisschen selber ihre Systeme entwickelt. Hab mir da ein Buch gestellt, das einzig wenige, was es da auf Englisch gibt, hab mich mit Google-Übersetzer rangesetzt an die Videos und hab mal wirklich sehr viel, ja, 3-4 Tage mich da reingetaucht. Und so folgende wichtige Sachen habe ich rausgefunden. Erstens, viel hilft viel. Sie benchen extrem oft und extrem viel. Das zweite ist ein bisschen, sie achten extrem darauf, Verletzungen, Abnutzung und Ermüdung zu vermeiden, damit die halt viel benchen können. Und natürlich Soft Touch und Low Rom, also so gut es geht. Das sind so die 3 Key-Aspekte und das findet man ja auch, ich sag mal, in anderen Ländern wieder. Genau das macht ja die Leute meistens aus. Also wir haben einen Panna, der irgendwie, weiß ich nicht, wie oft die Woche Bankdrücken macht. Wir haben einen Taylor Atwood, der quasi hier Smolov Junior fährt und weiß nicht, wie viel 100 Sätze und Reps macht, um halt diese Bankleistung hinzubekommen. Und ich kann ja mal ein bisschen auf die Punkte eingehen, was ich so beobachtet habe. Also erstmal zu der Debatte, viel hilft viel. Ich habe mir ein bisschen auch so ein Mantra dadurch angeeignet, dieses viel hilft viel ist vielleicht eine schlechte Formulierung, mehr ist eine bessere Formulierung. Im Sinne von, dass es nicht nur mehr Stimulus bedeutet, sondern natürlich auch mehr Verletzungsrisiko und mehr Ermüdung. Das heißt, es ist nicht automatisch besser, man setzt einfach erstmal mehr Reiz. Man muss nur wissen, profitiert man davon, braucht man den und kann man das überhaupt aushalten? Und die Japaner benchen mitunter 5-6 Mal die Woche, das ist da keine Seltenheit. Du hast zwar auch ein paar Heavyweights, die so 1-2 Mal equipped machen nur, aber viele legen da wirklich einen großen Wert drauf, mehrmals die Woche zu benchen. Sie sagen dann lieber, anstatt so einen Rest-Day zu machen, mache ich einen Active Rest-Day und mache dann halt irgendwie mit 60% 3-10er oder sowas, also wirklich, um die Technik zu üben, um sich, denke ich mal, auf den nächsten Tag zu primen. Und du hast halt sehr viele, was ja Kona, geht mal auf Kona.dh, der hat einen sehr schönen Post gemacht.
Vielen lieben Dank, Maxi.
Über hochfrequente Single-Bank-Drücken oder sehr viele Top-Sätze über die Woche. Und ich finde, man sieht da ganz gut, und darauf legen sie ja Wert, wenn man eine saubere Technik hat, für sich auch gefunden, und wenn man es ab kann, dann kann man es auch nutzen und theoretisch sehr auf die Woche sehr schwere Singles bewegen oder Top-Sätze. Und also das ist krass, was ich damit untergesehen habe. Man muss sagen, es unterscheidet sich auch immer ein bisschen, wie stark denn ihre Brücke ist und ob du dann extrem siehst. Aber das sind wirklich Leute, die machen einfach einmal die Woche, zweimal die Woche Max-Out mit einem Single und einmal die Woche Max-Out mit einem Triple. Und das jede Woche. Zwar ein bisschen autoregulativ und gucken schon, wie fühle ich mich heute. Aber die pushen das wirklich hart und das kommt nicht von ungefähr. Wichtig dazu zu sagen, der zweite Punkt so ein bisschen, Abnutzung und Verletzung und generell Technik. Das habe ich mir auch mitgenommen, dass sie einfach, es muss sich gut anfühlen. Und das ist ja was, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Es bringt nichts, gegen einen Widerstand zu arbeiten im Körper. Wenn man irgendwie was spürt, ah, da zwickt es ein bisschen im Gelenk oder da fühlt sich was komisch an oder ich könnte jetzt zum Beispiel beim Sumo breiter stehen, aber es fühlt sich ein bisschen komisch an. Dieser kurze Pseudo-Vorteil oder Optimierung macht es einfach nicht weg, dass es nicht praktikabel ist und man da nicht langfristig und viel Leistung bringen kann. Und da gegen keinen Widerstand zu arbeiten, habe ich mir da wirklich mitgenommen. Also sie sagen, sehr viel wird da gesagt, es soll sich soft anfühlen und es soll sich smooth anfühlen. Man soll keinen Stretch spüren oder keinen, ich glaube, im Deutschen ist einmal ein gutes Wort, so ein, oder was wir im deutschen Raum benutzen, das englische Wort, so Pinching. Alles, was sich anfühlt, als wenn man die Gelenke komisch gegeneinander arbeiten, das sollte man wirklich vermeiden. Und dadurch können sie halt auch diese hohe Frequenz bringen. Was mir auch aufgefallen ist, sie machen dann auch sehr viele Technikvariationen, damit sie so viel benchen können. Also so Sachen wie Spodo mit sehr hohem Abstand. Sie machen mitunter, das gibt es überhaupt nicht im woanders, also das kenne ich nur aus dem asiatischen Raum, dass sie mit dem Hintern oben benchen. Also ass up bench, wenn du so willst. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie so eine McFit-Bank, wo man es runterfatzen lässt und dann schießt man mit dem Hintern hoch, sondern sie sagen, wir wollen dadurch, also zwei Sachen erreichen. Die Range of Motion verkürzen, um an einem vielleicht zusätzlichen Tag nicht so viel zur Ermüdung zu generieren, weil man halt nicht so tief runter muss. Und gleichzeitig will man damit die Technik trainieren, extrem doll sich in die Brücke zu schieben, die Brust wirklich zum Kinn zu bringen und sich halt, man muss halt da mega Soft-Touch machen. Wenn du da keinen Soft-Touch machst, dann krachst du halt komplett ein. Und das Gewicht wirklich zu kontrollieren. Das fand ich sehr interessant. Weiß ich noch nicht, ob ich das mal etabliere. Dann hast du halt sehr viel Touch and Go, einfach um das Volumen und die Ermüdung zu regenerieren. Und du hast halt kaum irgendwas mit Pause oder Tempo-Variationen. Das ist mir nochmal aufgefallen. Finde ich ganz interessant. Geht halt auch um Ermüdung. Sie sagen eher, wenn man wirklich ein Problem mit der Pause hat, dann sollte man vielleicht nochmal gezielt Pause trainieren als zusätzliche Einheit. Aber so an sich, ich denke durch die hohe Frequenz, ich denke natürlich auch durch die 10 Leute, die dann halt Profi-Bencher sind und die dann mit dir mittrainieren, dass du dann einfach eine sehr hohe Technikschule hast, ne? Und Tempo-Bench ist ja vor allen Dingen was, wo quasi die Übung dir Technik beibringt. Und vielleicht kommen sie dann halt dann ohne so Tempo-Work aus. Und es gibt viel Periodisierung, ist mir aufgefallen. Also vom Wettkampf weg machen sie also unspezifische Touch-and-Go, dann irgendwelche Variationen. Zum Wettkampf hin wird halt dann sehr viel wieder pausiert und Comp-Bench gemacht. Ja, ich kann ja immer noch zu Ende führen, den letzten mit der Range of Motion verkürzen. Und dann haben wir alles. Klar, es ist jetzt immer nicht mehr so relevant, wo es eine tiefe Regelung geht, aber viele strugglen ja auch, auf eine gute Brücke halt hinzubekommen. Und da muss ich sagen, habe ich auch noch mal so ein paar Tricks mitgenommen. Einmal wirklich dieser Cue, Brust zum Kinn drücken und nicht Kinn zur Brust. Dann, was ich ganz interessant fand, ich konnte vorher nie verstehen, warum Leute ihre Füße in der Bank so krass nah am Kopf haben oder in Heels squatten. Und diesen Mechanismus drücken. Funktioniert einfach so. Ja, Entschuldigung, drücken. Dass man, ich wollte nur gucken, ob Falk noch aufpasst hier. Perfekt.
Bleib mit.
Und das funktioniert so, das ist auch eine geile Dehnübung. Also wenn Leute wirklich, da habe ich ja mal drüber geredet, dass man versucht, nicht den Hintern einfach auf die Bank fallen zu lassen, sondern so diesen Hamstring-Glutansatz, den auf die Bank zu drehen und sich wie so unter seinen Bauchnabel zu setzen. Das haben die noch besser, finde ich, mit dem Cue. Du drückst sie einfach hin, hast ja deinen Hintern in der Luft, ne? Und dann senkst du deinen Hintern nicht ab, sondern du läufst einfach mit deinen Füßen immer mehr Richtung Kopf. Und dadurch geht dein Hintern nicht gerade runter, sondern er rotiert halt immer weiter die Hüfte und dein Lower Back quasi wird immer mehr gedehnt. Und das Problem ist natürlich bei der Technik, dass man entweder muss man irgendwann ohne abzusetzen der Füße unracken oder man muss halt mit Füßen auf dem Boden unracken. Aber was ich rausgefunden habe, das ist schon mal mega gut, das einfach mal zu, beim Warm-up zu machen, um erstens den unteren Rücken mal zu zeigen, wo er hin muss theoretisch und wie man halt die ROM verkürzt und als quasi schon Dehnübung. Das fand ich halt richtig cool funktioniert. Im Buch schreiben sie auch, man sollte nicht versuchen, irgendwie mit dem ganzen Körper eine Brücke zu geben und versuchen, einfach mit dem ganzen Oberkörper hochzugehen, sondern man sollte versuchen, entweder, oder halt beides, die Vorderseite, also der Brustbereich, so lang wie möglich zu machen und so krass wie möglich zu extenden. Das fand ich eine coole Herangehensweise, dass man nicht nur sagt, okay, ich muss die Brust hochbringen, sondern einfach meine Vorderseite des Körpers so lang wie möglich machen. Und genau das Gegenstück, und darüber habe ich noch nie mir Gedanken gemacht, dass man nicht nur versucht, die lang zu machen, sich zu strecken und die Brust hochzubringen, sondern dass man versucht, die Rückseite des Körpers so krass zu komprimieren wie möglich. Und das war so ein Ansatz, den hatte ich so noch nicht auf dem Schirm. Und wenn man das so ein bisschen kombiniert und versucht zu machen, das hat mir auch nochmal extrem viel bei meiner Brücke gebracht, muss ich sagen.
Ich weiß nicht, ob wir schon mal so auf ein, zwei Sachen eingehen wollen. Ich hätte so Sachen. Also eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass mit diesen Active Rest Days schon, da würde ich schon fast sagen, dass das so eine Art Profi-Anspruch als Training ist. Wenn du diese Dedication mitbringst, zu sagen, okay, scheiß drauf, ich habe heute Rest Day, ich gehe aber trotzdem ins Gym und trainiere da vielleicht noch eine Stunde oder so oder eine halbe Stunde. Ist halt trotzdem Überwindung, da hinzugehen, sich umzuziehen, sich auf die Bank zu legen, sich alles einzustellen, blablabla. Also es ist halt Arbeit. Ne? Es ist nicht, wir pimmeln jetzt hier nur und keine Ahnung, irgendwie geht dann Recovery voran, sondern du musst halt wirklich hart dafür arbeiten. Und da würde ich sagen, ist für die meisten Everyday-Athletes ist wahrscheinlich nicht praktikabel, klar, aber wir coachen ja auch oder beziehungsweise versuchen, auch auf höherem Niveau zu coachen und dafür ist es dann schon wieder richtig geil. Dann hast du gesagt, dass jetzt mit der tiefen Regelung gar nicht mehr so im Fokus steht, an der Brücke zu arbeiten. Ich glaube, dem würde ich einfach widersprechen. Einfach ganz hart, weil ich also wenn ich mir Kona angucke, der elendig lange Arme hat, der wird wahrscheinlich sein ganzes Leben lang richtig hart an der Brücke arbeiten müssen. Dann habe ich auch so Dudes, schaut dann an Alex.
Grüße gehen raus, Alex.
die wirklich übel hart an der Brücke arbeiten müssen, wo wirklich um jeden Millimeter gekämpft wird. Und ich glaube, bei den Dingen, die du jetzt angesprochen hast, da werde ich mir ein paar Sachen mitnehmen und versuchen, direkt, mehr oder weniger direkt zu implementieren, beziehungsweise nächste Woche gleich mit einzubauen, weil das einfach schlau ist. Also gerade so eine Ass-Up-Bench sieht natürlich ein bisschen crazy aus, wenn du das, also stell dir vor, du gehst ins Gym, wo PowerlifterInnen trainieren und fängst da an mit Arsch in der Luft, also wirklich gut zwei Handbreit in der Luft, Bankdrücken zu machen. Da darfst du dich auf jeden Fall auf Gegenwind einstellen, kann ich mir vorstellen.
Das ist wirklich so, als ob man vergessen hat, den Hintern abzusetzen, ja.
Ja.
Da muss ich was dazu sagen. Und zwar mein erster Coach, den ich hatte, war auch jemand, der eine sehr, sehr krasse Brücke hatte, der damals auch in Japan war und sich irgendwie mit Japanern da zusammen gebencht hat. Der hat das auch wirklich sehr krass verfolgt. Und der hat mir damals von dieser Variation auch schon erzählt, nämlich um mal ein bisschen so Arch zu üben und da reinzukommen, dass diese Extension aus der BWS kommt, was ja jetzt, ne, wie wir wissen, Brücke kommt nicht nur aus der BWS. Aber der hatte mir das auch gesagt, dass ich so im Warm-up und so mit 70 Kilo zum Beispiel so zwei, drei Sätze mal mit S-Up-Bench machen soll, um einfach mal diese vollständige, riesige Extension zu erlernen. Das fand ich eigentlich sehr cool. Schluss, dass ich das jetzt wieder höre in dem japanischen Bench-Buch.
Maxi, ganz kurz, wie wird es denn programmed? Also ja, wird es dann auch so, wie Kona jetzt gesagt hat, okay, einfach im Warm-up so ein paar Reps mit 70 Kilo oder wird das richtig fix als Technikvariation an einem Tag mit Top- und Backdown-Sets und blablablub geschrieben? Wie wird das denn gemacht?
Ich habe jetzt ich habe ein paar Trainingspläne gefunden, wie das dann halt wirklich aussehen kann. Man muss aber sagen, davon habe ich nicht so viel gesehen. Die Sachen, die ich gesehen habe, wo Leute das gemacht haben, haben sie es wirklich als Bankvariation an einem Tag wirklich benutzt. Also ich weiß nicht, ob die noch schweren Single damit gemacht haben. Ich glaube sogar, ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich normale Rap-Sets so, ne? Und das kann vielleicht auch so an einem Tag vor einem, wenn du jetzt zum Beispiel einen Tag hast, wo du Feed-Up-Bench machst, sowas machen die auch. Also die machen einfach auch viel mit der Hauptübung, sagen dann, okay, anstatt Dumbbell-Presses mache ich einfach Feed-Up-Bench-Press mit einem, also richtig Feed-Up im Sinne von, dass man keine Brücke mehr hat. Und ich denke mal, sowas wäre ja dann sehr beanspruchend für die Muskulatur. Du hast halt einen sehr, sehr tiefen Stretch. Und wenn man den Tag vorher bencht, wäre das vielleicht eine gute Gelegenheit, dass man eben weniger Fatigue kreiert und genau das Gegenteil macht, nämlich wenig ROM hat, ne, und nicht so tief in die Dehnung kommt. Und du meintest ja, ich wollte auch nicht damit sagen, es lohnt sich nicht, an der Brücke zu arbeiten. Ich wollte eher sagen, genau das wollte ich eigentlich sagen, dass es sich total lohnt und dass man da coole Tipps mitnehmen kann. Nur, dass es jetzt nicht mehr diese 5 cm Bench ist. Die wollte ich damit auch so ein bisschen ausschließen, dass es nicht nur daran liegt.
Das auf jeden Fall. Und ich würde mich da auch anschließen, dass ich glaube zu beobachten, dass es bei einigen auch wirklich ein Thema ist, zu sagen, okay, nee, ich will jetzt nicht irgendwie tiefe Probleme bekommen. Die Angst ist natürlich an einigen Stellen mehr oder weniger berechtigt, aber ich glaube, für die meisten trifft es einfach nicht zu. Also für die meisten Everyday-Athletes, die jetzt nicht Top-End, High-Elite-Level-Lifters sind, für die wird es wahrscheinlich nicht relevant. Und da sind in den allermeisten Fällen, gehe ich einfach davon aus, sind da noch Reserven, die man rausholen kann. Und ja, hier habt ihr jetzt auf jeden Fall ein paar coole Ansätze gekriegt.
Ja. Ich denke auch, das sind wirklich Ideen und Konzepte. Das heißt auf jeden Fall nicht, dass man das alles so probieren muss.
Ja.
An der Brücke kann man halt immer arbeiten, aber ich glaube, ihr müsst jetzt nicht versuchen, 6-mal die Woche zu benchen. ich glaube, wichtig davon mitzunehmen ist nur, wenn man irgendwann nicht weiterkommt und man hat schon viele Sachen probiert, weil ich finde immer, man sollte erstmal intelligenter trainieren und wenn man merkt, es reicht nicht, dann kann man mehr machen.
Ja.
Aber dass mehr wirklich mehr bringt und dass man mitunter auch sehr viel ab kann und dass es nicht ungewöhnlich ist, dann auf einem hohen Level auch sehr viel Volumen und sehr oft zu benchen.
Aber Kona, du wolltest gerade widersprechen.
Ja, ich wollte nicht widersprechen, sondern ich wollte widersprechen.
Österreichischer Farid Bang.
Boah. ich wollte eigentlich nur sagen, was macht ihr eigentlich so für euren Arch? Wie, vielleicht coacht ihr das? Wie macht ihr das so selber? Weil ich meine, es gibt ja so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, diese zwei Lager oder eigentlich, ja, also es gibt ja so die zwei Lager, Leute, die einfach eine geisteskranke Brücke haben, einfach von Natur aus, und die dann sagen, ich mache eigentlich gar nichts. Oder Leute, die halt sich wirklich da eine halbe Stunde auf jeglichem Spielzeug verbiegen und dann sieht's immer noch so aus, als wärst du gerade das erste Mal bei Bankdrücken in deinem Leben. Also wie macht ihr das so? Macht ihr selber groß Arch-Warm-Up? Macht ihr gar nichts? Was macht ihr so? Wie coacht ihr das? Weit mich in eure Strategien ein oder uns als Zuhörer.
Wer fängt an?
Falker, du mal raus. Ich hab so viel geredet.
Ja, okay. Legit. Also, ich habe da, glaube ich, verschiedene Herangehensweisen, die ich versuche, über die Trainingswoche zu implementieren, beziehungsweise fest ins Bankdrücken einzuplanen. Das eine haben wir ja schon wirklich ausreichend besprochen und das ist auch einer der wichtigsten Faktoren und das ist der Leg Drive. Ich finde, wenn man einen guten Leg Drive hat, kann man damit schon dafür sorgen, dass man aktiv mit einer Muskelkontraktion im Körper dafür sorgt, dass sich mehr oder weniger passiv die Wirbelsäule ein bisschen verbiegen kann. So. Beziehungsweise man sich in eine bessere Position bekommen kann. Das nächste ist, dass ich versuche, Übungen einzubauen, die dabei helfen, aktiv einen scapula-humeralen Rhythmus einzubauen.
Hast aber schön auswendig gelernt, das große Wort, Falk.
Danke.
Falk, was hast du da auf deiner Hand stehen? Da steht da irgendwas drauf. Zeig mal.
Scapula. Big Boy Words. Humeraler Rhythmus. Ja, heißt, Pommes, dass der Oberkörper ein bisschen dass der Oberarm zusammen mit dem Schulterblatt sich bewegen kann und man das lernt, aktiv einzuleiten. Ich finde, da sind so Übungen wie Lat Pulldowns im Neutral Grip mit einer starken BWS-Extension, bei der man dran arbeiten kann, seine Schulterblätter ein bisschen zu retraktieren. Dann auch eine Chest-Supported Row, bei der man sich ein bisschen lang ziehen lässt und dann ganz aktiv mit den Schulterblättern dagegen arbeitet. Also ein bisschen das, was man so entgegen dem Bodybuilding-Ansatz, wo man dann versucht, mit den Armen möglichst nah am Körper zu bleiben und dann den Lat unter Spannung zu halten, sondern da ganz gezielt Spannung rausnehmen und dann mit dem unteren Trapez versuchen, die Bewegung ein bisschen einzuleiten. Dann lasse ich auch meistens vor den Bench-Sessions YTWLs machen. Habe ich die schon erwähnt? Nee, ne? YTWLs finde ich richtig geil. Und da auch ein bisschen versuchen, sein Brustbein gegen die Bank zu drücken. Okay. Und dann können so Sachen wie Dumbbell Pullovers noch helfen, finde ich. Also ich bin gar kein Fan, ich bin persönlich überhaupt kein Fan von so Stretching-Methoden, wie okay, ich lege mich jetzt wirklich eine halbe Stunde auf eine Black Roll und versuche dann mein Brustbänder irgendwie nach oben drücken zu lassen. Ich glaube, das sind bestenfalls irgendwie temporäre Effekte, die man damit erzielt, was jetzt natürlich für die einzelne Bench-Session ein bisschen sinnvoll sein kann, aber einem dann auch ganz massiv gegenspielt, wenn man dann nicht mehr auf solche Mittel zurückgreifen könnte, theoretischerweise.
Also ich muss sagen, das, was mir am meisten bisher zumindest subjektiv was gebracht hat, objektiv ist natürlich was anderes, weil das sieht die Brücke immer noch Arsch aus, aber so subjektiv habe ich auch das Gefühl, dass mehr diese Positioning-Sachen, sowas, was du gerade angesprochen hast, wie eben so ein Lat-Pulldown, wo man sich wirklich versucht, so maximal eine Extension zu zwingen und das so ein bisschen hält, oder was ich auch noch mache, ist so ein auf so einer Incline-Bank lasse ich mich so ein bisschen aushängen, dass ich so ein bisschen in eine Protraktion komme. Sowas zum Beispiel habe ich immer gefühlt mehr Erfolg gehabt, als wenn ich mich auf eine Blackroll schnall und da so ein bisschen, also das Problem ist einfach, ich begebe mich da in eine Position, in die ich aktiv niemals kommen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel das noch mit einem Gewicht oder sowas stretche. Aber irgendwie ist es so gefühlt besser, wenn ich mit solchen Übungen dagegen arbeiten kann, statt auf der Black Roll, weil da habe ich irgendwie einfach, das macht irgendwie gar nichts. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Maxi, aber.
Also ich muss sagen, ich hatte nie eine schlechte Brücke, aber die war natürlich am Anfang erstmal so normal und konnte mich dann echt über die Zeit wirklich verbessern. Und jetzt durch diese Tipps habe ich wirklich das Gefühl, also ich sehe es, ich bin bald bei IPF-Tiefe angekommen und das war so ein bisschen mein Ziel, weil meine Bank ist halt scheiße und ich muss alles machen, an allen Hebeln drehen, gefühlt, oder ich will an allen Hebeln drehen, die was bringen können und sich dann vielleicht addieren. Und ich habe wirklich geschafft, da richtig nah ranzukommen. Ich würde auch sagen, was Falk sagt, es bringt nicht so viel, sich stundenlang einfach random zu stretchen. Der einzige Stretch, den ich so ein bisschen gut fand, sind so normale Cobra-Press-Ups, die habe ich damals ja durch die Reha einfach zweimal am Tag gemacht und da habe ich in der Übung gesehen, dass ich gar nicht darum, irgendwie neue Mobilität herzustellen, aber vielleicht so die normale Beweglichkeit erstmal wiederherzustellen in der Lendenwirbelsäule. Das hat wirklich was gebracht in der Bench. Ich hatte schon relativ schnell durch diese Positioning-Übungen, auch ähnlich wie Falk, sehr viel durch die Pulldown- und Ruderübungen, auch, denke ich mal, eine gute BWS-Extension. Und was ich sagen würde, ist, dass am meisten die Übung, die am wichtigsten ist, ist einfach Bankdrücken. Mhm. Und im Bankdrücken das als Übung zu sehen, seinen Arch zu verbessern. Also nicht so, ja, jetzt lege ich mich mal rein, guck, was passiert, sondern wirklich daran zu arbeiten, im Bankdrücken die Brücke versuchen, besser zu machen. Mit diesen Cues, mit den Positioning-Übungen, die müssen sich halt übertragen, aber genau zwei Sachen, einen langen Hals machen und dann wirklich die Brust zum Kinn schieben für die BWS und LWS wirklich mal versuchen, den Hamstring-Ansatz der Glutes wirklich so weit wie möglich Richtung Kopf zu bringen. Und das einfach versuchen, immer zu verbessern. Ich hätte jetzt noch eine Frage an Falk direkt zu dem Thema.
Jo.
Ich habe früher immer das versucht, sehr zu forcieren. Also ich muss mich dehnen. Ich habe dann auch Bank wie eine Dehnübung gesehen, aber wie so eine, ich drücke mich halt, ich will, dass da was passiert. Mhm. Und habe dann gemerkt, dass sehr viel Krampf, also ich dann noch versucht habe, so Gegensysteme zu arbeiten, dass da wirklich ein aktiver Stretch passiert.
Ja.
Mittlerweile was ich bei denen so ein bisschen gemerkt habe, bei den japanischen Bankdrückern oder was die so gesagt haben, ist auch oft, dass die halt locker bleiben. Und das merke ich ja auch bei den Übungen, dass man manchmal tiefer reinkommt, wenn man so krampft, dass man kurz einmal ausatmet und dann rückt man auf einmal tiefer in die Position. Und da komme ich immer mehr dazu, mich eher sogar beim in dieser Brücke bringen, in die Position bringen, zu entspannen und locker zu machen und auch vielleicht nicht so viel schon zu atmen und zu bracen. Mhm. Wie siehst denn du das? Wie machst denn du das? Weil du hast ja auch eine richtig gute Brücke.
Ja, das ist, glaube ich, Glück einfach auch viel. Aber ja, ich würde da wahrscheinlich auch mit d'accord gehen und sagen, okay, ich würde jetzt nicht versuchen, das irgendwie per Rückenkontraktion zu forcieren, sondern wirklich eher ja passieren zu lassen. In dem Sinne, dass ich, ja, wie schon besprochen, den Leg Drive versuche maximal zu applizieren. Und was halt noch so ein anderes Ding ist, das kann man ja mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert es für die einen oder den anderen noch. Es gab mal ein Video, das ist auch schon ewig her, das muss ich jetzt auch noch raussuchen, von Benchboy, da ging es um so eine Art Slack-Push beim Bankdrücken. Ja, heißt einfach, dass man nicht so, gegen, so schlagartig gegen die Hantel drückt, sondern so ein bisschen leichter rausdrückt und den Widerstand der Hantel nutzt, um sich besser zu positionieren. Und das kann man ein bisschen zu einem größeren Extent ausführen, wenn man sich in Position begibt. Heißt, man schiebt sich auf dem Benchpad zurück, und drückt dabei aktiv gegen die Hantel und versucht sich aber nicht darauf zu konzentrieren, dass man irgendwie eine Brücke mit der Rückenmuskulatur zusammenzieht, sondern lässt das tatsächlich ein bisschen locker und kreiert dann durch dieses Drücken gegen die Hantel so wie so ein Stopp in der Bank. Ja, man schiebt sich dann halt wirklich nur noch in das Pad rein und schiebt dann mit den Beinen gegen den Widerstand und biegt sich damit in Position. Und ich finde,
du brauchst jetzt ein, ja, du brauchst ein Blatt Papier, um das zu zeigen, wie bei Wurmlöchern.
Perfekt.
Ja. Aber so ist es gemeint, ne? dass man ja, das Papier an der einen Seite stoppt und dann auf der anderen Seite gegendrückt und dann bildet sich
quasi genau so eine Wölbung. Ja, genau, so, ne, kann man sich das vorstellen, ja. Und das kann man auch, glaube ich, mal ein bisschen unabhängig vom Satz einfach trainieren und sich hinlegen und versuchen, die Position zu schieben und mal gucken, was passiert. Man kann es ja von der Seite einfach filmen und mal schauen, wie sich der Brustkorb verhält. Und wenn man merkt, okay, irgendwie, es gibt ja Leute, die drücken dann ihren Brustkorb immer noch so krass nach unten, wenn sie sich da hochschieben, kann man dann versuchen, einfach ein bisschen lockerer zu bleiben und den unteren Teil des Brustbeins so ein bisschen nach oben schieben zu lassen durch die Kraft der Beine.
Ja, es ist das Bank-Setup, finde ich, ist eine der wichtigsten Sachen. Natürlich in Bezug auf den Arch, also wie du den Arch erstmal aufbaust. Aber ich finde auch allgemein ist es mit das Wichtigste überhaupt an der Bank. Also wo hast du das sonst? Klar, beim Sumo ist es natürlich auch noch, oder beim Heben ist es natürlich auch noch sehr, sehr wichtig, das Setup. Aber ich finde, bei der Bank spielen da super viele Kleinigkeiten, und das sind wirklich Kleinigkeiten, mit rein, was eine Rap gut oder halt dann auch mal nicht so gut, schlecht, wie auch immer, werden lässt. Das ist schon echt eine Sache, die es wert ist, dafür Zeit auch zu investieren.
Ja, auf jeden Fall. Eine Sache, die mir jetzt noch, um das Bankthema mal vielleicht zum Ende zu bringen und noch eine letzte Sache reinzubringen, die mir wirklich noch mal viel gebracht hat bei der Technik-Sachen, die ich so bei den Japanern mir abgeschaut habe, ist die Schulterblattbewegung. Ich glaube, wir stimmen ja alle miteinander ein, dass man die Schultern nicht irgendwie brutal aktiv mit Muskelkraft in eine Retraktion, also zusammenziehen soll und da halten soll, sondern dass man sie schon in eine retraktierte Depression irgendwie bringen soll, aber nicht, indem man die halt da gerade krass festzieht, vor allem während der Drückbewegung. Mhm. Was mir bei mir aufgefallen ist, weil ich immer gedacht habe, okay, ich darf es nicht zu krass in eine Retraktion ziehen, also lasse ich sie locker, habe ich dazu tendiert, und das könnt ihr mal beobachten, sie in dieser vermeintlich lockeren Position oder neutralen Position zu fixieren.
Ja, ja.
Das passiert auch oft dadurch, ist mir aufgefallen, dass wir queuen ja viel, ja, bringen das Brustbein zur Stange, ne, das Brustbein hochbringen, dass man dann oft den Oberkörper als Ganzes bewegt, mit den Schultern dann versucht, in dieselbe Richtung zu drücken. Und
ich weiß, was du meinst, ja. Da passiert ja dann genau das Gegenteil. Wichtig.
Genau, und es ist auch super wichtig, dass dieser Wedging-Cue, den du erwähnt hast, das cueen ja viele, dieses Reinwedgen in der Hantel, das funktioniert halt nur, wenn man Schultern und Brustkorb unabhängig voneinander bewegt. Und da könnt ihr mal ein bisschen drauf achten, dass man wirklich wie das Brustbein nicht nur zur Stange schiebt, sondern zwischen den Schultern durch zur Stange zu schieben. Und das hat mir halt nochmal mega viel gebracht, darauf zu achten, dass wenn ich geunrackt habe, wirklich die Schultern vom Gewicht in die Bank reinsinken zu lassen und auch zu versuchen, wenn man die Hantel runterbewegt, die Schulterblätter mitzubewegen und das Gewicht halt wirken zu lassen. Und wie so ganz oft ist das halt etwas, nicht du musst was aktiv machen, sondern du musst darauf achten, dass du den Körper nicht dran hinderst, das zu machen, was er eigentlich natürlicherweise machen sollte. Und das ist, glaube ich, das Vieles, ne? Dass man den Körper machen lässt, was er eigentlich machen sollte und dass man versucht, den nicht aus Versehen im Weg zu stehen.
Sehr gut gesagt. Sehr gut gesagt.
Wenn ihr da alle Einzelheiten dazu wissen wollt, dann könnt ihr gerne zu uns ins Coaching kommen, um dann das ultimative Banktrick-Seminar zu lernen, wo wir dann auf alle Feinheiten und alle Einzelnen, also es ist wirklich, ich finde, desto mehr ich damit beschäftige, wird es immer more intricate und es gibt dann wirklich viele Kleinigkeiten, die dann einfach einen großen Effekt haben. Ne? Vor allen Dingen, wenn man die unbewusst nicht macht mitunter oder unbewusst irgendwas verhindert.
Ich bin auch gespannt so auf unsere zukünftigen Gespräche untereinander, wenn es so heißt, ey, wie wurde das denn zum Beispiel das und das in dem Buch beschrieben und wie haben sie das und das gemacht, dass wir da auch jetzt noch weiterhin immer mal drauf zurückgreifen können, weil ich glaube, das ist ganz cool, einfach mal eine ganz neue Sicht zu haben, wie man Bank lernt oder wie man Bank coacht.
Absolut.
Ich glaube, das ist was auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich ist im Long Run.
Yes, sir. So, Leute, wir haben es geschafft für diese Woche.
Wir haben
hier jetzt nochmal richtig Deep Dive in die Bank gemacht und ich glaube, ich würde sogar vorschlagen, das in den nächsten Wochen nochmal etwas zu vertiefen, weil ich mir sicher bin, dass wir das noch nicht ganz ausdiskutiert haben, alles. Und es da noch sicherlich einige Ansätze gibt, die wir etwas mehr in Tiefe besprechen können. Ja, Werbung habt ihr schon gehört, kommt zu uns ins Coaching, schreibt uns eine DM auf Instagram, MaxiProducer, Kona-DH, Falk.incredible oder Birdgang Powerlifting, da erreicht ihr uns auch auf jeden Fall. Ja, gebt dem Podcast 5 Sterne, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bedanke mich bei euch beiden, gebe euch das letzte Wort und verabschiede mich. Bis dann.
Dann übernehme ich mal jetzt weiter. Es war wieder eine sehr coole Folge. Ich glaube, das Bankthema und ist so wie das Feedback-Thema, das wird immer mal wieder auftauchen und vielleicht wird in 1-2 Wochen, wenn wir wieder ein paar neue Sachen aus dem magischen Bankbuch gezogen haben von Maxi und können dann wieder etwas Neues kochen für die Folge. Ja, ich bin schon gespannt. Danke fürs Zuhören. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Wien. Habt euch lieb.
Danke nochmal an Falk und Kona und falls ihr was mitnehmen konntet oder noch Fragen habt, schreibt uns gerne. Wir hören uns bei der nächsten Folge.
Tschüss. Tschüssi.